Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast ist jemand, den ich schon seit Jahrzehnten, muss man ja eigentlich sagen, kenne. Und ich kenne ihn seit er ganz klein ist, war auch so eine Art Zögling von mir mal im Kreuz, wie ich es gerade erwähnt habe. Heute bei mir Dr. Julien Bobineau. Hallo.
Hi, ich freue mich total, hier zu sein. Genau aus dem Grund, dass wir uns so lange kennen und gemeinsam schon auf diversen Bühnen standen.
Ja, wir standen schon echt wirklich viel und oft gemeinsam auf der Bühne, das ist richtig. Aber es hat bei uns als DJ angefangen. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Fangen wir auch bei dir ganz, ganz vorne an, bei deiner Geburt. Du bist in Fulda geboren.
So ist es im städtischen Klinikum mit 4.950 Gramm. Das habe ich heute nochmal gesagt bekommen von meiner Mutter. Ich bin ja nicht so häufig in Fulda zu Besuch. Und wenn ich komme, dann werde ich immer wieder daran erinnert, wie groß und schwer ich war.
Ist das so?
Ja, ja. Das ist so ein Thema, so ein Leitthema.
Gut, ich dachte, du hast extra nachgeschaut in Vorbereitung auf den Podcast.
Nein.
Okay. Du bist auch in Fulda zur Schule gegangen.
Genau, ich durfte die Grundschule Lehnertz besuchen und wurde dann auf eine weiterführende Schule der Leipziger Straße entlang geschickt. Das war ganz praktisch und das war die Winfriedschule. Dort habe ich eine gute Zeit gehabt tatsächlich. Viele mögen das über die Winfriedschule vielleicht heute rückblickend nicht sagen, aber die hat mich doch sehr geprägt, muss ich sagen.
Ich war ja auch auf der Winfriedschule, auch das weißt du wahrscheinlich. Und da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, die wir aber nicht, wir erzählen nicht, dass wir beide beinahe von der Schule geflogen sind.
Oder? Heute vielleicht nicht, das nächste Mal.
Okay, das tatsächlich das nächste Mal. Du hast, und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, als wir uns kennengelernt haben, dann auch schon damals auch Interesse für Musik und Kultur gehabt. Wie fing das an?
Na, vom Prinzip her fing ich an, im Kreuz auch zu arbeiten, im Café damals und hatte parallel auch, das war so diese Schulbandzeit, da traf man sich im Kreuz so mit 500-600 Leuten und hörte so Hobbymusikern im Schüleralter beim Musizieren auf der Bühne zu. Das ist sowas, was heute undenkbar wäre, weil das, also das war schon gut, aber jetzt auch nicht überragend, aber gut. Dadurch kam ich ins Kreuz rein und irgendwann der ehemalige Geschäftsführer Christian Brandt setzte mich dann auch an die Garderobe. Also wer es noch kennt, die sind ja unten im Keller, in den Katakomben, bei den Toiletten und man durfte damals so eigene Musik machen mit CDs. Und ich war damals schon sehr musikinteressiert. Mein Vater hat mir seine Plattensammlung vermacht. Und dann habe ich natürlich nicht die Platten in den CD-Spieler gelegt, ich habe meine CDs mitgebracht. Und irgendwann mal gab es eine kleine Party unten auf der Garderobenebene mit 40 Leuten. Und dann kam Christian runter und sagte, ach hier, ich pack dich mal zu den DJs nach oben, damit du mal was lernst. Das hat aber ja schon irgendwie Hand und Fuß. Und so kam ich in diese Kulturbranche rein, durch mein Interesse an Musik letztendlich im weitesten Sinne.
Kannst du dich auch an die DJs da oben erinnern, zu denen du gepackt wurdest?
Boah, ja, da war unter anderem Carlos Krieg, da war natürlich Shaggy mit dabei, da war dann später auch noch Alex Wahl, DJ Dirty Dancing, Denio. Ja. So ganz am Anfang waren noch, da war so ein ganz langer, ich weiß nicht, ich komme auf den Namen nicht mehr, ist auch egal an der Stelle. Aber es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Der Tom, der Drum-Bass-Tom, den gab es auch noch.
Der Tom war ja auch noch da.
Genau.
Ich habe dich ja damals ein bisschen unter meine Fittiche so ein bisschen genommen. Und wir haben ab da auch dann regelmäßig, ja, eigentlich sogar wöchentlich zusammen aufgelegt, oder?
Ja, freitags immer die Abi-Partys. Das war eine wirklich tolle Zeit, da mit 18, 19, ich weiß auch gar nicht, warum du dich so jung schon für mich interessiert hast an der Stelle. Offenbar hast du irgendwas in mir gesehen, Potenzial. Und das war für mich schon eine coole Zeit, als dein Sidekick letztendlich auch am Anfang noch da nicht in deinem Schatten zu stehen, sondern von dir lernen zu können. Das war toll. Und dann irgendwann auch aufzusteigen, auch als du dann noch andere Sachen gemacht hast und dann da mal alleine zu stehen. Und dann kam ja noch ein weiterer kongenialer Partner mit dazu, der Johannes Reis, DJ Sunrise.
Sunrise. Der Johannes, auch schon lange nicht mehr gesehen. Der wohnt noch in Leipzig.
Der wohnt in Leipzig, der hatte ja einen Club dort. Ja. Der muss dann leider zumachen wegen der Gentrifizierung. Ja. Also da wurde dann irgendwie so ein Hipster-Wohnblock hingestellt. Und ich glaube, ich rufe den mal an.
Das ist eine gute Idee.
Ja.
Sag ihm Grüße von mir.
Sehr gerne.
Ich melde mich auch mal bei dem. Würde ich auch gerne mal wieder sehen. Wäre auch ein interessanter Gesprächspartner.
In der Tat.
Auch eine ganze Menge erlebt. Aber bleiben wir doch erst nochmal bei der Kultur oder gehen wir schon auf deine akademische Laufbahn? Weil irgendwann hast du ja auch gesagt, die Kultur ist ja immer Teil deines Lebens gewesen. Vielleicht haken wir erstmal die akademische Laufbahn so ein bisschen ab.
Ja, theoretisch hat mich das Interesse an der Kultur dann auch zu einem sehr breiten Studium gebracht. Also ich wollte ganz ursprünglich Journalist werden und auch eben in der Kultur und auch in der Sportkulturbranche arbeiten. Also eigentlich war es immer so zwischen Feuilleton und Kicker. So. Und was macht man dann? Man geht nach Würzburg, weil da die besten Kumpels auch hingehen und studiert halt so Französisch, öffentliches Recht, Jura und so Philosophie, damit man dann so Journalist wird halt.
Ne? Lass uns ganz kurz bei dem Französisch bleiben, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du bist ja auch zweisprachig aufgewachsen.
Tout à fait.
Ja. Wie bitte?
Da fiel die Wahl auf das Französische natürlich so ein bisschen wie der Apfel vom Stamm oder so, wie man sagt, ne?
Als Philologe. Genau,
so sagt man das. Ja, genau. Und das Interesse an Kultur habe ich während des Studiums, ich meine, ich habe mein Studium tatsächlich zu weiten Teilen finanziert, auch noch durchs Auflegen. Ne? Also ich bin ja auch dann, es war eine schöne Zeit, weil man hat dann studiert so von Mittwoch bis Mittwoch, nein, natürlich nicht, von Montag bis Freitag und ist dann so freitags heimgefahren und dann ist dieses Homecoming, war dann immer Johannes, der damals auch in Würzburg studierte, witzigerweise, zum Teil sind wir in Fahrgemeinschaft nach Hause gefahren, sind wir dann freitags im Kreuz aufgetreten und samstags dann im Club 24, später im Nightclub. Mhm. Und das war eine super Zeit, also es hat total Spaß gemacht und ich habe diesen Kontakt zur Kultur dann während des Studiums auch nie verloren. Und,
ja. Du hast ja auch in Würzburg auch noch aufgelegt.
Genau, mache ich immer noch tatsächlich, also in Livestreams jetzt leider, okay, ne? Aber genau, im Club Katze, damals noch Kamikatze, war so ein Studentenladen, irgendwie montags der stärkste Tag, was ja auch für die Stadt Würzburg spricht, also weil da einfach viel junge Leute, viel Studenten sind, die gar nicht so sehr am Wochenende feiern gehen, sondern eher unter der Woche.
Was hast du eigentlich genau studiert? Also ich hab's ja natürlich stehen, aber erklär es uns doch mal ganz genau.
Ja, sehr gerne. Also ich habe damals noch studiert, als es noch nicht so stressig war wie heute mit Bachelor und Master, sondern ich habe noch einen Magister gemacht. Da konnte man sich die Schwerpunkte noch ein bisschen selbstständiger aussuchen. Ich habe, wie gesagt, französische Literatur mit Schwerpunkt auf Afrika und afrikanischer Literatur in französischer Sprache studiert und mich da viel auch mit den Kulturen, vor allem im Kongo, auseinandergesetzt, aber auch in Senegal und in der Elfenbeinküste. Dann nebenher noch Jura im Nebenfach, also an alle Volljuristen. Das ist jetzt nicht, soll nicht vermessen klingen, wenn ich sage, ich habe Jura studiert, weil das habe ich nicht, sondern öffentliches Recht, sprich Völkerrecht, Europarecht, sowas. Also alles international vergleichend, auch mit einem Bezug zur Kultur. Also du siehst so, dieses Interkulturelle zieht sich letztendlich durch meinen Lebenslauf, wenn man so möchte. Und die Philosophie hat mich schon immer interessiert, so gerade so Ethik, Moral, so auch so aktuelle Fragestellungen wie die Triage haben wir schon, habe ich vor 15 Jahren, haben wir schon über Medizinethik im Philosophiekurs geredet und all das zusammen war einfach, um mich breit zu bilden. Das spiegelt auch so ein bisschen meine breiten Interessen wieder und hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
Das glaube ich gerne. Ich hatte ja auch, warst du schon während des Studiums auch ein paar Mal nach Afrika dann verschlagen?
Genau, am Ende dann. Also ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben über Patrice Lumumba, den ersten Ministerpräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, der unter ganz mysteriösen Umständen, heute weiß man, wie das passiert ist, aber damals ermordet wurde. Man weiß jetzt heute, die CIA hat dahinter gesteckt und der belgische Geheimdienst. Und weil ich diese Figur halt in ihrer Gänze fassen wollte, habe ich mir gesagt, ich kann nicht eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreiben, ohne nicht in dem Land selbst gewesen zu sein. Es funktioniert einfach nicht. Das wäre so neokolonial eigentlich. Ne? Und ich hatte eine tolle Zeit. 2012 war ich das erste Mal in Kinshasa. Und das war unfassbar bereichernd für mich. Und ich habe da wirklich Freundschaften auch geschlossen, habe da viel an der Universität im Umkreis gelebt, habe da auch gelehrt, habe Deutsch als Fremdsprache unterrichtet an der Uni für Studenten von der Uni in Kinshasa. Und das Land hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ich bin dann 2013, 2014 nochmal hin und jetzt durch Corona leider war geplant, letztes Jahr nochmal hinzufliegen. Aber gut, aufgehoben ist nicht auf, nee, umgekehrt. Ne?
Umgekehrt ist es, genau. Aber immerhin. Du hast dann auch promoviert noch.
Ja, genau. Ich habe dann diese Arbeit, diese Magisterarbeit etwas ausgebaut. Also etwas heißt 700 Seiten noch mehr dazu geschrieben.
Ja. Nein, Doktor, Herr Doktor.
Ich habe das Thema quasi genommen und habe mir einfach angeschaut, wie dieser Patrice Lumumba literarisch verarbeitet wird in französischen Gedichten aus dem Kongo und in belgischen Dramen aus Belgien. Weil in Belgien gab es halt so ein Verdrängen und ein Vergessen, da war das so ein Tabu lange Zeit. Und ich habe da herausgefunden, dass es einen Paradigmenwechsel gibt in der Literatur, dass sich halt Literaturschaffende in Belgien halt eben kritisch auch mit der belgischen Beteiligung auseinandersetzen. Und die Arbeit habe ich dann 2017 verteidigt und die ist 2019 dann auch erschienen.
2019, also. Das heißt, du bist jetzt seit genau 2 Jahren.
Es ist genau, ja.
Relativ genau 2 Jahre. Dr. Julien Bobineau.
So ist es, ja.
Deine Forschungsschwerpunkte, Kolonialgeschichte, TV-Serien, Computerspiele. Ja. wie passt das zusammen?
Das passt zusammen, als dass man in der Kulturwissenschaft, wo ich mich jetzt angesiedelt habe, letztendlich sich mit verschiedenen kulturellen Artefakten auseinandersetzt. Und was mich halt stark interessiert, ist, wie die Kolonialgeschichte sich auf unsere Kulturen und Ideengeschichte letztendlich ausgewirkt hat. Dann hat mich schon von Anfang an, als es so diesen ersten Hype um diese ganz vielen HBO-Serien, Breaking Bad und sowas gab, diese Netzwerkserien, hat es mich schon interessiert, zu gucken, wie Fernsehserien sich von der Literatur auch so Erzählmuster abschauen. Mhm. Und also es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Es gab ja dann im Feuilleton eben diesen Vergleich auch mit dem französischen Schriftsteller Balzac, der 19. Jahrhundert so irgendwie so 80 Romane mit 3000 wiederkehrenden Figuren geschrieben hat und das halt ganz offensichtlich als Vorlage gegolten hat für dieses Golden Age der TV-Serien, wie man das nennt. Und es hat mich einfach unfassbar fasziniert zu schauen, wie viel Literatur in Breaking Bad drin steckt. Und das Dritte mit den Computerspielen, da sehe ich gerade auch so eine Tendenz, dass wir, ich habe jetzt so Red Dead Redemption 2 total abgefeiert und GTA ja sowieso. Und das Storytelling finde ich einfach spannend. Also wie funktioniert das, wenn man so interaktiv eine Figur steuert? Wie läuft das? Welche Erzählmuster kommen einem da irgendwie ganz interessant vor? Das ist genau das, warum ich mich so an den Grenzen auch postiere und verschiedene Themen bearbeite.
Vielleicht für die Erklärung unserer Hörer, die beiden Spiele vielleicht jetzt nicht kennen. Sind beides so Open-World-Spiele. Mit dem einen fährst du viel Auto, mit dem anderen fährst du viel, oder fährt man dann nicht, sondern reitet viel mehr.
Richtig.
Also wirklich, hast eine Figur, musst Dinge erledigen, auch in Kapiteln unterteilt teilweise, aber du hast eine offene Welt, wo du dich frei bewegen kannst, wie du willst. Du kannst doch einfach, und das habe ich bei Red Dead Redemption halt immer nur gemacht, Pokern spielen.
Das ist richtig, das passt auch zu dir. Das hätte ich dir jetzt auch, wenn du mich gefragt hättest, was du bei Red Dead Redemption gemacht hättest, Poker spielen.
Klar. Ich habe mir extra für The Witcher 3 jetzt vor ein paar Jahren eine Playstation zugelegt, beziehungsweise ein Kollege von mir hat mir die geliehen, weil er zwei hatte. Der ist Spieleredakteur. Und ich bin nie darüber hinausgekommen, ich spiele immer noch dieses Kartenspiel. Ich bin in der Welt bei 2%, aber ich bin in diesem Kartenspiel schon sehr, sehr weit. Da bin ich einer der erfolgreichsten in der Welt aktuell.
Also und das ist halt in Würzburg ist super spannend, weil wir den einzigen Lehrstuhl haben für Computerspieldesign an der Universität, also nicht an der Fachhochschule, wo es ja sehr viel anwendungsorientierter ist. Und ich habe zusammen mit dem Professor dort, dem Sebastian von Mamm, der dann auch irgendwann ein Freund geworden ist, eine Vorlesung zusammengehalten zur Narratologie von Computerspielen, wo dann halt Leute drin sitzen, die dann irgendwann mal wirklich bei den großen Firmen Computerspiele Design und die durfte ich dann halt mit ausbilden, wie funktionieren Geschichten und wie erzählt man Geschichten. Und das war schon sehr, sehr spannend und das hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Das glaube ich gerne. In Würzburg hast du gerade angesprochen, du bist ja auch jetzt mittlerweile auch, also du bist in Würzburg geblieben einfach und arbeitest jetzt mittlerweile auch in Würzburg.
Genau, also die Uni Würzburg hat mich nicht losgelassen. Meine Chefin wollte mich irgendwie nicht loswerden, das ist irgendwie ganz, ganz schön. Also meine Professorin, Mentorin, die hat mich dann nach der Doktorarbeit, nach dem Abschluss behalten, hat mich halt eben gefragt, ob ich mein sogenanntes zweites Buch, die Habilitation, auch schreiben möchte in Würzburg und ich habe dann angenommen und bin jetzt gerade dabei, mich sogenannt zu habilitieren, also quasi die Fähigkeit zu erlangen, dass ich dann irgendwann mal, wenn denn das Angebot da ist, auch zum Professor berufen werden kann.
Aber du bist da auch schon als Dozent und hältst da auch Vorlesungen?
Genau, also Vorlesungen, technisch darf ich keine Vorlesungen halten, wenn man nicht habilitiert ist, aber Seminare natürlich, also das ist nur so eine technische Unterscheidung. Und das macht unfassbar viel Spaß, weil man da gerade an der Uni Würzburg sehr, sehr kreativ vielfältig zu eben Kolonialgeschichte, zu den Fernsehserien. Also ich kann alles abdecken, was mich interessiert in der Lehre und gleichzeitig aber auch mich mit klassischer Literatur aus dem 17. Jahrhundert beschäftigen. Und diese Vielfalt, also das ist das, was mir im Studium schon Spaß gemacht hat, von der Literaturvorlesung ins Juraseminar hin zu den Philosophen, die dann outdoor im Amphitheater so vor sich hin philosophieren. Das hat super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, das ist das, was mir heute immer noch viel Freude bringt an dem Job.
Das glaube ich dir gerne an. Und nicht nur die Uni Würzburg hatte ich nicht losgelassen, auch die Bühne hatte ich nicht losgelassen. Das haben wir ja schon ein paar Mal angedeutet. DJ, klar, das machst du noch immer, aber es kamen noch andere Formate hinzu, wie unter anderem der Science Slam.
Genau, also der Science Slam, für die, die das Format nicht kennen, ist quasi die Idee, in sehr kurzer Zeit auf sehr unterhaltsame Weise wissenschaftliche Themen auf der Bühne zu präsentieren. Ist angelehnt an den Poetry Slam. Ich habe ja gesehen, du hast ja auch schon den einen oder anderen Poetry Slammer hier im Podcast gehabt. Und es geht einfach darum, wirklich kurzweilig, wie als wenn man der eigenen Oma das Doktorarbeitsthema erklären müsste, die von dem Thema überhaupt keine Ahnung hat. Und das hilft einem wirklich Skills zu entwickeln, zu sagen, okay, ich bin in der Wissenschaftskommunikation und kann Leuten einfach auch erklären, was ich den ganzen Tag mache und bin nicht im sogenannten Elfenbeinturm. Und da war ich tatsächlich, ich habe mal zusammengerechnet, irgendwie auf 30 oder 35 Veranstaltungen jetzt in ganz Deutschland. Also es gibt da so Verbände. In Fulda bin ich auch ein paar Mal schon aufgetreten. Da macht das ja der Lars zusammen mit der FH auch. Und es macht einfach viel Freude, weil so viele Leute einem in unseren Fächern die Aufmerksamkeit gar nicht schenken, wie im Science Slam vor einem sitzen, wenn man auf der Bühne steht. Und das ist wirklich toll. Im Schlachthof zum Teil in Wiesbaden vor 800 Leuten über Literatur gesprochen. Also das erreicht man nicht durch die Publikation von Doktorarbeiten, die am Ende halt tatsächlich, und das muss man auch so sagen, so speziell sind, dass sie oftmals irgendwie im Bücherregal verstauben.
Ja. Ne? Naja, ganz klar. Und du hast gesagt, du hast bei über 30 Veranstaltungen teilgenommen. Ich habe dich ein paar Mal gesehen und natürlich geht es auch ums Mitmachen, aber bei allen, wo ich dich gesehen habe, hast du auch tatsächlich den Sieg davon getragen.
Ja, vielleicht sollte ich dich immer mitnehmen als Maskottchen.
Ja, vielleicht hilft das. Vielleicht habe ich am lautesten geklatscht dann auch für dich, das mag sein. Aber nicht nur der Science Slam, du hast noch andere Formate geschaffen hier auch für dich. Bingo, erklär mal ganz kurz, wie das genau aussieht. Also gut, Bingo kennen wir alle, ja. Aber das ist natürlich nicht das klassische alte Bingo, wie man es so kennt.
Richtig, also der Markus Sennefelder und ich haben auf Idee und Anraten hin von Felix Wessling und Paul Pawlowski-Rotenbücher, auch allseits bekannte Stadtgesichter. Und zwar hat sich das etabliert auf den Weihnachtsfeiern von Heimat, Alter Schule und Löwe damals noch, dass wir ein Schnaps-Bingo spielten. Und ich war als DJ für die Musik verantwortlich und der Markus Sennefelder zunächst für die Moderation. Und irgendwann hat sich da so eine fantastische Dynamik zwischen Senne und mir entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt auf jeder Weihnachtsfeier. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wenn das schon mit den Gastroleuten so lustig ist, dann bieten wir das doch mal als Konzept an. Und haben wir das in der Heimat auch zweimal gemacht. Und sind da tatsächlich rausgekrochen, weil wir wirklich bei jedem Bingo einen Schnaps ausgeschenkt haben. Und mittlerweile spielen wir das mit ein bisschen größeren Sicherheitsvorkehrungen und mit weniger Schnaps. Und jetzt haben wir es in Corona-Zeiten aufs Digitale überführt und machen das jetzt via Zoom bzw. also via Teams online. Und das funktioniert ganz gut im Fotostudio vom Johannes Ruppel. Mhm. Und das macht unfassbar viel Spaß. Grüße hier an Senne, der einfach da auch einen super tollen Job macht.
Ja, auch ein cooler Typ, auch ein Fulderer. Stadtgesicht auf jeden Fall. Bingo-Format habe ich übrigens auch. Bingo Beats bei mir. Das ist ein Musik-Bingo-Format. Mhm. Das anders als dein Format, aber auch da haben wir wieder Parallelen. Wie witzig. Die Lesebühne, auch da Literatur. Wir wissen, das ist ein wichtiges Steckenpferd von dir. Natürlich bringst du das auch auf die Bühne.
Genau, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Mich selber, das ist tatsächlich immer die Gefahr, wenn man Kultur- und Literaturwissenschaftler ist, dass man denkt, man versteht, wie Geschichten geschrieben werden. Und das habe ich auch gedacht und habe dann eben versucht, einfach mal so erste Kurzgeschichten zu schreiben. Auch so ein paar lyrische Ergüsse waren dabei. Einer hängt übrigens noch in der Heimat, und zwar die Ode an den Magen. Da habe ich eine Hymne auf den Schwattemagen geschrieben. In Zeiten von Deutungshoheitsstreits zwischen FDP und CDU um den Schwattemagen, vielleicht ganz interessant an der Stelle. Und das hat ganz gut funktioniert eine Zeit lang. Und dann habe ich das irgendwann auch in Würzburg gemacht mit einem Kollegen, haben uns auf die Bühne gesetzt, haben verschiedene Rubriken gehabt, wie man das in der Lesebühne halt eben so macht. Und irgendwann ist es tatsächlich dann so, ich meine, du kennst das, Shaggy, du bist ja auch so ein Tausendsasser, fehlt einem die Zeit natürlich dann alles wirklich am Laufen zu halten. Und man macht dann schon viele Sachen und dann muss man aufpassen, dass es nicht ausufert.
Aber schreibst du selber auch noch lyrische Texte?
Jetzt gerade nicht mehr. Das ist bei mir immer so eine so phasenweise. Also wenn ich verarbeite Ereignisse, die mich persönlich bewegen, immer schriftlich am liebsten. Und jetzt ist gerade so eine Phase, da geht es mir total gut. Also nicht, dass ich nur schreibe, wenn es mir schlecht geht, so mache ich das nicht. Aber mich bewegt gerade nicht so viel, als dass ich jetzt einen Lyrikband in der Anthologie rausgeben müsste, sondern mir geht's gerade, ich bin aufgeräumt und muss gerade nichts schreiben, sagen wir es so.
Zumindest keine lyrischen Texte.
Ja, genau.
Texte schreibst du tatsächlich mittlerweile auch. Du hast eine Textagentur gegründet im letzten Jahr. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Richtig. Ich habe schon irgendwie 10 Jahre seit dem Studium letztendlich so viel PR-Beratung gemacht, Texte geschrieben. Damals noch, du kennst es, das Who's Hot Magazin. Mhm. Da habe ich tatsächlich angefangen, meine ersten journalistischen Texte zu schreiben. Ich habe ein Praktikum gemacht bei der Mainpost in Würzburg. Das ist so die Fuldaer Zeitung in Unterfranken, wenn man so möchte. Und ich habe halt schnell gemerkt, dass mir Schreiben in jeglicher Fasson absolut viel Spaß macht, ob es jetzt wissenschaftlich ist, ob es literarisch ist. Ich habe übrigens auch Lesebühne, Stichwort, ich habe Firmen auch so literarische Texte angeboten, so Krimis, wo dann so die Mitarbeiter auf Weihnachtsfeiern drin vorkommen oder so Firmengeschichten als Märchen verpackt. Das kommt immer ganz gut an. Und ich habe mir dann letztes Jahr überlegt, ich professionalisiere das ein bisschen und lass auch einfach Menschen aus meinem Umkreis, die gut schreiben können, davon profitieren und ziehe das, wie gesagt, in einer Firmenstruktur auf und biete jetzt quasi alles an, vom Flyertext zur Webseiten, suchmaschinenoptimierten Geschichte bis hin zu literarischen Texten für die Weihnachtsfeier. Hm.
Spannend. Ich finde es auch total spannend, was du auch alles so getan hast. Und was du bist wirklich auch ein Tausendsasser, das kann man ja auf jeden Fall so sagen. Und wir haben echt viele Parallelen, das ist auch total spannend, aber beide einen ganz anderen Ansatz auch dazu. Ich glaube, wir sollten tatsächlich mal was zusammen unternehmen. Ich habe
da was unfassbar gerne, ja.
Ich glaube, das haben wir jetzt auch hier offiziell im Podcast gesagt. Ich glaube, da bleibt mal am Ball, irgendwann kommt auf jeden Fall was von uns beiden. Was auf jeden Fall, was wir nicht zusammen machen werden, ist die Jagd. Aber wie kam das? Du bist jetzt unter die Jäger gegangen.
Ich bin jetzt unter die Jäger gegangen. Das hatte tatsächlich, also es klingt immer so ein bisschen widersprüchlich als Paradoxon, aber wenn man Jagd richtig betreibt, dann hatte das für mich so eine ökologische Perspektive. Also ich bin Vegetarier und verzehre tatsächlich nur Fleisch, das ich ethisch vertreten kann, also dessen Verzehr. Und für mich kam dann eben nur Wildfleisch in Frage. Und mich hat das fasziniert, mich eben Jagd als Naturschutz zu betrachten auch. Ne? Und ich weiß, es gibt viele Kontroversen und die Jägerschaft ist auch eine sehr, sehr in sich gekehrte Gruppe. Ich ecke da auch sehr viel an, weil ich halt auch anders denke und vielleicht manchmal nicht ganz so wertekonservativ denke. Und auch ganz viele Sachen, die seit Jahrhunderten gemacht werden, vielleicht in Frage stelle. Mhm. Aber für mich ist der Verzehr von Wildfleisch, einem Stück Reh, was quasi in seiner natürlichen Umgebung ohne Massentierhaltung aufgewachsen ist. Und wenn man handwerklich gut ausgebildet ist, Stichwort Schießfertigkeit, wenn man das nicht lange leiden lässt, dann ist das für mich das ethisch vertretbarste Fleisch, was man auf dem Teller haben kann.
Ja, das unterstreiche ich so. Also spannend, finde ich auch einen sehr, sehr guten Ansatz.
Also es ist tatsächlich diese romantische Idee, man sieht das ja jetzt heute zurück zur Natur, dass wirklich diese Selbstversorger-Idee da dahinter steckt. Also ich habe einen großen Gemüsegarten auch und versuche da recht viel anzubauen. Ich bin so ein Anhänger von so Clean Eating, also wirklich so wenig Zusätze wie nur möglich, und mache so alles selbst, so Ketchup-Pasten, Wildfonds, Knochen auskochen, also so wirklich so dieses, was unsere Großmütter und Großväter wahrscheinlich noch weniger, aber für die war das ja selbstverständlich und für uns heute greift man halt irgendwie zum Pülverchen und denkt sich, ja, wird schon werden. Und dieses Zurück dahin, was für unsere Großeltern ganz normal war, das finde ich ganz spannend.
Das finde ich auch total spannend. Lieber Schon, ja, für dich kam dann im letzten Jahr, wie für alle anderen, eine Pandemie auf uns zu. Was hat das für dich bedeutet? Was hat das aus dir gemacht?
Naja, vom Prinzip her bin ich sehr, sehr privilegiert, weil ich im Würzburger Umland lebe, einen recht großen Garten habe, wie ich ja gerade sagte, und sowieso schon, also in der Wissenschaft ist Homeoffice kein neues Konzept. Also ich habe sowieso nur zwei Tage die Woche war ich im Büro, also immer dann, wenn ich unterrichte oder wenn ich irgendwelche Gremiensitzungen habe. Und ansonsten ist man in der Wissenschaft ja so ein Einzelkämpfer, Einzelkämpferin ist vielleicht das falsche Wort, aber man ist doch sehr mit sich selbst beschäftigt. Und ich kann zu Hause, ich arbeite am liebsten im Garten, ich arbeite am liebsten draußen im Freien, weil ich lese viel, ich schreibe viel und wenn dann ein Vogel im Hintergrund zwitschert, dann inspiriert mich das. Und deswegen hatte das für mich jetzt erstmal, was meinen Arbeitsalltag angeht, im Homeoffice überhaupt keine Einschränkung. Was mich schon sehr mitgenommen hat, ist die Kulturschaffenden zu sehen, die ich ja zum Teil auch beforsche, wenn man so möchte. Und vor allem auch meine Freunde, die vielfach Gastronomen sind, also Felix und Paul beispielsweise, die leiden zu sehen, das hat mir viel seelische Schmerzen zugefügt, muss ich ehrlich sagen. Und dann muss ich sagen, nach einem halben Jahr war ich auch sehr Corona-müde, auch weil diese Zoom-Vorlesungen oder Seminare extrem anstrengend sind, sowohl für meine Studierenden als auch für mich. Und gleichzeitig ich jetzt gerade so schon auch an die Grenzen komme, weil ich ja in Frankreich viel arbeite. Ich kann nicht reisen, ich kann keine Forschungsreisen unternehmen. Und jetzt so langsam komme ich an so einen Moment, wo ich auch mit meiner eigenen Forschungsarbeit blockiert bin.
Mhm. Vermisst du das, diese Forschungsreisen?
Ja, absolut. Also es ist total absurd, weil wir sind ja chronisch unterfinanziert an den Universitäten, gerade auch in den Geisteswissenschaften. Und man ist da sehr... Man muss da selber gucken, dass man sich Drittmittel heranschafft über irgendwelche Stiftungen. Und ich hatte halt ein super erfolgreiches Jahr 2019 am Schluss, wo ich irgendwie so kleinere Summen eingeworben habe, aber so 3-4. Und ich konnte die halt noch nicht ausgeben. Das heißt, das Geld liegt jetzt so, also ich bin total privilegiert, habe das Geld zum Reisen und kann aber nicht reisen. Also es geht da um eine Reise nach Frankreich, um eine Reise nach Spanien und eine nach Senegal halt auch. Und ich freue mich drauf, geimpft zu sein und dass wir wieder zur Normalität zurückfinden.
Was auch aufgrund von Corona nicht stattgefunden hat und das jetzt auch zum zweiten Mal auch abgesagt wurde, ist ein Festival, was uns auch jedes Jahr, zumindest seit ein paar Jahren, auch wieder zusammengebracht hat, das Herzberg-Festival. Auch da warst du involviert. Was waren denn da deine Aufgaben?
Da gibt es ja neben den zwei musikalischen Hauptbühnen und der dritten kleinen musikalischen Bühne gibt es ja ein sogenanntes Lesezelt, was sich für naja, Theateraufführungen für Kindertheater, für Lesungen, für Poetry Slams und auch für kleinere, naja, etwas tiefgründigere musikalische Veranstaltungen, so Singer-Songwriter anbietet, weil es einfach so eine kleine muckelige Wärme versprüht, die man auf einer großen Bühne jetzt nicht so erzeugen kann. Und da war ich zusammen mit meinem lieben Freund Philipp Schmierler jahrelang der sogenannte Stage Manager. Also ich habe mir das so beibehalten und so zu nennen. Das ist total albern, aber gut.
Hast du auch so ein Stirnband oder ja, einen Hut, wo das draufsteht?
Ja, genau.
T-Shirt brauchen wir nicht.
Nein, wir waren nur oberkörperfrei damals. Nein. Und da haben wir uns getroffen, weil du seit 3 Jahren dann auch moderiert hast auf der Bühne.
Genau, stimmt. Seit 3 Jahren schon mittlerweile. Ja,
genau. Krass. Und für mich ist das schön, weil ich habe da sehr viele Aufführungen aus dem Kulturbereich gesehen, habe halt eben die Künstler und Künstlerinnen betreut. Lars Ruppel ist da ja auch jedes Jahr und da hat sich auch eine Freundschaft entwickelt, die total schön ist und die sich, also es gibt so Herzberg-Leute, die sieht man dann so einmal im Jahr auf dem Herzberg bei Lars, wir sehen uns dann doch ab und zu mal öfter, weil er mich auch zu Science Slams und so einlädt, aber so Nils Früchtenich ist so ein Poetry Slammer, den sehe ich dann immer nur auf dem Herzberg und dann ist es so, als wäre das letzte Herzberg so vorgestern gewesen, ne? Und das ist total schön und ich habe mir da immer gerne einfach eine Woche Urlaub genommen, um da zu sein, also schön.
Das ist auch, übrigens auch voll schön, das darf ich dir mal sagen, jetzt wo wir uns hier zusammen sitzen und uns unterhalten, merke ich auch, dass ich dich eigentlich auch tatsächlich auch vermisse. Ich würde dich gerne auch tatsächlich häufiger sehen.
Ja, bei mir geht es gerade genauso. Ja. Das ist, wir richten das ein. Ich glaube, das
kriegen wir auf jeden Fall.
Ich habe
dich einmal in Würzburg besucht, aber ich sollte vielleicht häufiger auch mal einfach vorbeikommen.
Franken ist wunderschön und Würzburg ist, ja.
Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schön, dass du mich auf jeden Fall heute hier besucht hast bei Fulda Kultur, dem Podcast. Jeder Gast hier darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify raussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Ich habe mir den Song von Danger Dan, Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, herausgesucht, weil das tatsächlich der Song ist, der mich 2021 am meisten berührt hat. Und ich den Auftritt bei Jan Böhmermann wirklich mit Tränen in den Augen und einer unfassbaren Gänsehaut gesehen habe. Ich habe gerade tatsächlich so eine Gänsehaut.
Shaggy, bitte beschreibe es. Schau, wir haben es beide. Ja, das ist crazy. Weil ich den Auftritt auch gesehen habe und
abgefahren.
Auch wirklich beeindruckend. Ganz, nicht nur toller Song, sondern auch sehr, sehr wichtiger Song.
Absolut. Und da sind natürlich so ein paar ganz wichtige Messages drin und der Kampf gegen den Faschismus ist halt nun mal einfach eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts in Deutschland und auch in Europa. Und da müssen wir einfach dranbleiben und Danger Dan hat da aus meiner Sicht einen total tiefsinnigen und geistreichen Song zugeschrieben, der ganz viele verschiedene Ebenen hat.
Ja, auf jeden Fall. Kommt auf die Playliste. Vielen Dank auch dafür. Und danke nochmal, dass du hier bei Fulda Kultur zu Gast warst. Die Abschlussworte, die gehören dir.
Bleibt gesund, lasst euch impfen, werdet feministisch und wenn diese Corona-Pandemie vorbei ist, unterstützt eure local Kulturschaffenden, dann sitzen wir alle wieder zusammen im Theater, im Restaurant, im Café und schauen uns tolle Lesebühnen an und dann haben wir Zeit, uns wieder den wichtigen Problemen zu widmen und zum Beispiel den Faschismus zu bekämpfen.